Anacondas pfeifen oft wie ein Tapir. Und dann locken sie damit Jäger durchaus an, weil sie den Tapir ja erschießen wollen. Aber es ist dann ein Anaconda und sie schnappt dann sehr schnell zu und reißt einen unter Wasser und erwürgt einen und tötet einen. Das kann man aber vermeiden, wenn man zum Beispiel weiß, dass die Anaconda auch sehr große Schwärme von gelben Schmetterlingen anzieht. Die mögen irgendwie den Geruch dieser Haut der Anaconda. Und wenn man dann einen Tapir pfeifen hört und zugleich unheimlich viele Schmetterlinge in der Gegend sind, dann passt man auf.
Am 22. April ist ein besonderer Tag in diesem Jahr, der Earth Day, der Tag der Erde. Schon zum 50. Mal und seit der Premiere wurde zwar schon viel unserer Umwelt zuliebe erreicht, aber bei weitem noch nicht genug. Stellvertretend für diesen Tag stehen auch Amazonien und der Regenwald dort. Und es ist leider so, es scheint, als säge die Menschheit im wahrsten Sinne des Wortes weiter am Ast, auf dem sie sitzt. Und das ziemlich kräftig.
Ja, Grund genug für uns, Amazonien diesen Themenmonat bei Explore zu widmen. Und Folgendes haben wir mit euch vor in dieser Episode. Wir wagen uns zum einen ganz tief hinein in den Regenwald und zum indigenen Volk der Tenjarim. Unter anderem treffen wir dort auf den Mann, der jeden Tag mit einem Totenschädel singt.
Und ihr hört auf jeden Fall auch, was man so macht, wenn man zwischen Anacondas und Jaguaren zwei ganze Tage lang am Ufer des Amazonas ausgesetzt wird.
Und ihr erfahrt, warum uneingeladene Besucher vor allem aktuell mit einem Hagel aus Pfeilen und Speeren rechnen müssen, wenn sie sich in das Gebiet der Tenjarim hineinwagen. Unser Gesprächspartner ist Thomas Fischermann, Südamerika-Korrespondent der Zeit.
Ja, und danach gehen wir noch eine Runde Amazonas schwimmen und zwar mit Martin Strehl. Der Slowene hat den riesigen Fluss einmal der Länge nach durchschwommen als erster und bisher einziger Mensch.
Und von diesem epischen Abenteuer erzählt er uns. Und kleiner Spoiler für euch, eine der unangenehmsten Bekanntschaften, die man im Amazonas so machen kann, die heißt Candiru. Das ist ein parasitärer Minifisch und der schlüpft in jede, wirklich jede erdenkliche Körperöffnung und ist dann, wie man so schön sagt, gekommen, um zu bleiben. Die Ureinwohner nennen ihn deshalb auch nur den Fluch des Flusses.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Explore, der National Geographic Podcast. Amazonien, Folge 1, Land und Leute. Ich bin Inka Kiewit, Podcast-Redakteurin bei National Geographic. Hi zusammen.
Und ich bin Daniel Lerche, meines Zeichens ebenfalls Podcast-Redakteur bei National Geographic. Schön, dass ihr dabei seid.
Jetzt gerade in diesem Moment, also Anfang April, da wir diese Episode von Explore aufzeichnen, da beherrscht natürlich die Corona-Pandemie die Schlagzeilen. Euren Alltag und den vieler Menschen auf der ganzen Welt natürlich auch.
Also auch uns machen diese Umstände natürlich schwer zu schaffen, beeinflussen unsere Arbeit. Aber gerade eben, weil dieses Virus im Augenblick alles so radikal dominiert, halten wir mal Mindestabstand und zwar genau vom Thema Corona.
Also so gut es eben geht, ne?
Ja.
Aber vor allem arbeiten wir für euch weiter, um auch mal auf andere Gedanken zu kommen.
Natürlich produzieren wir Explore weiter, vor allem, weil wir uns denken, dass gerade jetzt eben auch ein guter Moment ist, auf Erkundungstour zu gehen. Digital ist das neue Real, sozusagen.
Wir freuen uns jedenfalls, dass ihr zu uns, zu Explore gefunden habt und uns jetzt begleitet Richtung Südamerika und dahin, wo es so richtig feucht und nass und tropisch heiß ist.
Feucht und nass und tropisch heiß, ach. Hört sich gut an. Also vorweg kurz zur Einordnung für uns und für euch. Unter dem Begriff Amazonien, da vereinen sich der gewaltige Fluss und der Regenwald drumherum. Menschen leben dort vergleichsweise eher wenige. Dafür sind Artenvielfalt und Biodiversität natürlich nirgends auf der Welt so groß wie hier.
Nur mal so als Beispiel, ne? Auf einer einzigen Baumart im Amazonas haben Forscher 1100 Käferarten gefunden.
Da, glaube ich, werden einem die Dimensionen so einigermaßen bewusst bei diesem Beispiel. Mhm. Amazonien erstreckt sich über weite Teile des nördlichen Südamerikas. Der dortige Regenwald ist der größte zusammenhängende der Erde. Größe etwa 15 mal die Fläche Deutschlands.
Und eine gute Nachricht, trotz der unkontrollierten Abholzung gelten noch etwa 80% des Amazonas-Regenwaldes als intakt.
So, und jetzt, wie gewohnt, unsere Top 3 Fakten zu Amazonien. Wir hoffen natürlich, die sind euch genauso neu, wie sie uns bis vor kurzem noch waren. Inka, du fängst an und bitte.
Fakt 1. Mitten im Amazonas schwimmen Haie. Das ist wirklich so, und zwar Bullenhaie. Das sind die mit der sehr breiten und kurzen Schnauze, ganz ähnlich dem weißen Hai. Und auch wenn es eher Ausnahme als Regel ist, man hat Bullenhaie im Amazonas schon bis zu 3000 Kilometer von der Mündung entfernt gesehen. Denn Bullenhaie, die können sowohl im Salz als auch im Süßwasser leben, wie Lachse oder Aale übrigens auch.
Fakt 2. Der Amazonas hieß früher Rio Orellana. Ausgerechnet sein ursprünglicher Namensgeber Francisco de Orellana verhalf dem Fluss aber zu seinem heutigen Namen. Die Berichte des spanischen Conquistadors über heldenhaft kämpfende indigene Frauen, also Amazonen, verbreiteten sich in Europa wie ein Lauffeuer. Und so dauerte es auch nicht lange und der Name Rio Orellana wurde im allgemeinen Sprachgebrauch durch Amazonas ersetzt.
Ich mag das ja immer. Ich versuche auch immer, das R so schön zu rollen, wie du im ja, Spanischen.
Es gelingt mir leider, auf Versuchen.
Leider nicht so gut. Rio Orellana. Fakt 3. Mitten im Regenwald liegt Fordlandia, gegründet und benannt nach Henry Ford. Das Ziel von Ford war, Autoreifen möglichst billig herzustellen. Der US-Autobauer, der wollte sie im Regenwald produzieren, weil von dort der wichtigste Grundstoff kam, nämlich Kautschuk. Also hat Ford Ende der 20er Jahre Fabriken und eine Kleinstadt für seine rund 8000 Arbeiter in den brasilianischen Dschungel bauen lassen. Das hat aber nicht ganz geklappt, denn Klima, fehlerhafte Planung und reichlich Ignoranz brachten das Unternehmen relativ schnell zum kolossalen Scheitern. Die Arbeiter, die waren bald wieder weg, Fordlandia ist aber geblieben und das bis heute, auch wenn heute noch kaum jemand dort lebt.
Süßwasserhaie, wie der Amazonas früher hieß, und die Geisterstadt Fordlandia. Unsere drei Fakten zu Amazonien. Immerhin bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts war Kannibalismus beim indigenen Volk der Tenjarim überhaupt nichts Ungewöhnliches. Nach erfolgreichen Schlachten haben Krieger gerne mal einige Teile der Körper ihrer Feinde verspeist. Mit dieser Tradition haben die Tenjarim mittlerweile gebrochen. Sonst leben viele von ihnen aber weiter sehr, sehr ursprünglich in ihrem Reservat, das etwa die Größe von Schleswig-Holstein hat.
Und genau da im Reservat der Tenjarim bekommen sie regelmäßig Besuch, und zwar von Thomas Fischermann, dem Südamerika-Korrespondenten der Zeit.
Und zusammen mit dem jungen Tenjarim Madareshuwa hat Fischermann das Buch Der letzte Herr des Waldes geschrieben. Viele Male sind die beiden dafür gemeinsam durch den tropischen Regenwald gestreift.
Wir haben mit Thomas Fischermann gesprochen über pfeifende Anacondas, eine Sprache mit der Zeitform Traumzeit und warum die Welt der Tenjarim vielleicht die bessere ist.
Und erstmal wollten wir von ihm wissen, wie der Kontakt zu den Tenjarim überhaupt zustande gekommen ist.
Ja, das war eine etwas verrückte Geschichte. Ich war 2013 vom Zeitmagazin hingeschickt worden in den Amazonas, um über die Konflikte zwischen Holzfällern und indigenen Völkern zu sprechen. Und ich hörte dann auf halbem Weg im Radio und im Frühstücksfernsehen, dass das wilde Menschenfresservolk der Tenjarim, so sind sie dort genannt worden, wieder einmal neue Opfer gefordert habe. Und es war wohl so, dass an der Transamazonica, an dieser großen Durchfahrtsstraße durch den Amazonaswald, an dem auch Dörfer der Tenjarim liegen, dass dort drei Bewohner aus den Holzfällersiedlungen umgebracht worden waren, und sie wurden verscharrt, die Leichen, in der Nähe eines Tenjarim-Dorfes, und die Tenjarim wurden auch verantwortlich gemacht dafür, und einige Tenjarim sind festgenommen worden. Und da bin ich damals hingefahren, um diese Reportage zu machen. Das war sehr kompliziert. Wir sind dann auch erstmal festgenommen worden von der Polizei und sollten da gar nicht rein und so, aber auch im Laufe der Zeit, weil ich immer wieder gekommen bin, weil ich mir das nicht entgehen lassen wollte, diese Reportage, hat sich ein gewisses Vertrauensverhältnis entwickelt zu den Tenjarim. Und ich bin dann eingeladen worden, dort auch im Wald längere Zeit zu verbringen, mal Wochen, mal einen Monat, und zu erfahren, warum diese Leute ihren Wald so rabiat verteidigen wollen.
Wie leben die Tenjarim des Jahres 2020?
Das ist ein ganz großes Kontinuum von ganz ursprünglich, in Anführungszeichen, bis ganz modern, auch in Anführungszeichen. Es gibt einen Teil der Tenjarim, der lebt sehr tief im Wald, der möchte nicht mal mit seinen etwas moderneren Verwandten zu tun haben. Die leben dort nackt, die haben einfach so einen Baumwollgürtel um die Hüften geschlungen und rein nomadisch und ziehen dort rum und jagen und sammeln. Dann gibt es am anderen Ende des Spektrums ein paar Dörfer, die liegen direkt an dieser Durchfahrtsstraße Transamazonica. Und im größten Teil des Jahres leben die Tenjarim dort eigentlich vergleichsweise modern. Da gibt's auch Strom, den hat die Regierung da mal hingelegt. Da gibt's sogar einen Wi-Fi-Mast. seit 2 Jahren. Da gibt es Fernsehen und es gibt auch gewisse Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel die Anschaffung von Fußballtrikots mit ganz bestimmten Farben von Teams in Europa, die man dort gerne mag. Im Augenblick ist, glaube ich, Mailand groß angesagt, wobei es aber auch ein Schalke 04 Stadium gibt. Das ist ein Holzverschlag an einer großen Wiese, wo ab und zu gespielt wird.
Wahnsinn.
Dazwischen gibt's dann alles Mögliche. Dazwischen gibt's dann Dörfer, die so halb abgeschieden sind, die ab und zu mal Kontakt haben zu den Leuten. Aber selbst, und das muss man wissen, selbst die Leute, die an der Durchfahrtsstraße leben, die ziehen circa 3 Monate im Jahr auch wieder nomadisch durch den Wald. Die lassen alles stehen und liegen, steigen in ihre Boote, jagen und sammeln dann vor allem auch Kastanien, diese Paranüsse. Auch die haben so ein gemischtes Leben und halten ihre Kultur sehr lebendig.
Und wie viele Menschen gehören dem Stamm an?
Das sind im Augenblick noch 900. Es waren mal an die 10.000. Aber als die Transamazonica gebaut wurde, Anfang der 70er Jahre, brachten die Bauarbeiter Seuchen mit, vor allem Masern und die Grippe. Und das hat den Stamm also auf weniger als ein Zehntel reduziert am Ende.
Weil Sie gerade die Masern ansprechen, aktuelles Thema in aller Munde, Corona, der Coronavirus. Wie reagieren die Tenyarim darauf? Haben Sie Kontakt?
Ja, die wissen genau, worum es geht. Die haben mitbekommen, dass was der Coronavirus ist. Das haben sie, glaube ich, im Fernsehen gesehen. Sie haben mich gleich gefragt, ob ich denn auch eine Maske trage und sie wussten, dass es in Deutschland sehr schlimm ist zum Beispiel. Und sie haben natürlich diese Erinnerung an ihren eigenen quasi Genozid aus den 70er Jahren. Sie wissen, was das bedeutet, wenn eine Seuche kommt und den Großteil des Volkes dahinrafft. Von daher nehmen sie das ernst. Es darf im Augenblick niemand von außen in ihre Dörfer rein. Ich glaube, das nehmen die auch sehr, sehr ernst. Ich glaube, da bekäme man auch wirklich einen Pfeil in die Brust, wenn man da versuchen würde, jetzt einzudringen von draußen. Und die Leute aus den Dörfern gehen auch nicht aus dem Reservat raus. Also ist eine richtige Sperre eingerichtet worden.
Damals, als Sie den ersten Kontakt aufgenommen haben mit den Tenyarim, da haben Sie auch den jungen Tenyarim Madareshuwa getroffen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Erzählen Sie mal bitte kurz, wie Sie auf diesen jungen Mann getroffen sind und warum gerade auf ihn?
Ja, der ist mir zugewiesen worden damals, als ich dann immer wieder zu den Tenyarim ging und mein Interesse also offenbar ernsthaft war. Da hat mir der Häuptling des Hauptdorfes Marmelos diesen jungen Mann zugewiesen, damit er mir mal zeigt, wie das so läuft im Wald. Und Madarejuva, der war damals 19 Jahre alt, schon ein junger, ausgewachsener Krieger mit sehr guten Referenzen auch. Also er hatte schon im Alter von 8 Jahren seinen ersten Tapir erschossen zum Beispiel. Und ich war dann doch sehr enttäuscht, als ich ihn traf, denn ich kam da mit all meinen Vorstellungen hin von Karl May Indianerromantik und der Typ sah nun gar nicht romantisch aus. Der saß da am Rand der staubigen Durchfahrtsstraße und reparierte einen Motorroller, fluchend. Das Ding läuft, glaube ich, bis heute nicht wirklich. Er hatte eine Baseballkappe auf und ein grünes Fußballtrikot und ja, dieser Typ sollte mir jetzt den Wald zeigen. Ich wusste nicht so recht. Ich habe dann aber doch sehr schnell Vertrauen geschafft. Am nächsten Tag ging's Vertrauen geschöpft. Am nächsten Tag ging's los. Wir sind auf dem Fluss Marmelos aufwärts gefahren mit einem Boot und da war er ganz anders. Er war jetzt bemalt in den Farben seines Volkes. Er hatte eine Krone auf, so eine Federkrone auf und das war keine Show für Touristen, denn da gibt's keine Touristen in dieser Ecke. Das war auch keine Show für mich. Das ist so, weil er das so macht, weil er sich damit sicherer fühlten, weil das für ihn praktisch ist. Und er stand da so ganz aufmerksam auf diesem Boot, so stocksteif und lauschte in den Wald hinein und schien offensichtlich viel mehr mitzubekommen als ich. Also er merkte alles, was los war. Er wusste, um welche Steine im Wasser er herumschiffen musste. Er wusste, welche Tiere gerade am Ufer unterwegs waren. Und ab und zu zeigte er dann so mit dem Finger auf einen Baum oder auf irgendwas im Unterholz und nickte mir wissend zu. Und offensichtlich ging er davon aus, dass ich jetzt auch gesehen hätte, was da gerade zu sehen ist und dass ich das auch irgendwie einschätzen konnte. Aber ich habe natürlich gar nichts gesehen und gar nichts verstanden. Und es hat lange gedauert, bis Madarejuva begriffen hat, dass ich kein großer Waldkenner aus dem fernen Waldstück Deutschland bin, der jetzt hier sozusagen die letzten Verfeinerungen aufzunehmen hat, sondern dass ich quasi von Grund auf alles ganz, ganz neu lernen muss wie ein kleiner Junge. Und ab da war ich eigentlich so eine Art kleines Kind für ihn.
Was ist denn Madarejuva für ein Mensch? Können Sie uns ihn beschreiben?
Ja, er ist ein ganz verschlossener Mensch eigentlich. Er ist ich habe ihn mal als einen Waldgeek bezeichnet. Er ist so nerdig. Der ist nicht sehr extrovertiert, er redet nicht sehr gerne, aber wenn man ihn dann was fragt, dann redet er sehr ernsthaft und sehr gewissenhaft und bemüht sich wirklich sehr, alles wirklich wahr und verständlich rüberzubringen. Er ist sehr, sehr beflissen dabei. Wenn man mit ihm so eine Wanderung macht, so 2, 3, 4 Stunden durch den Regenwald, dann schlägt er vorne im Schweiße seines Angesichts mit der Machete den Weg frei. Aber er ist auch wie ein sprechendes Lexikon und nennt einem dann ständig Namen von Pflanzen oder Pilzen und sonstigen Gewächsen. Und zwar mitsamt Werkstoffeigenschaften, pharmakologischen Eigenschaften, ob man die essen kann oder nicht. Das ist irre. Das ist ein wandelndes Waldlexikon. Und wenn man das alleine so alles aufzeichnet, was ich gemacht habe, hat man schon so eine Art Gebrauchsanweisung für den Amazonaswald.
Auf welcher Sprache haben Sie mit ihm kommuniziert? Wie lief die Kommunikation da ab?
Wir haben auf Portugiesisch gesprochen. Okay. Er spricht so ein ganz okayes, aber doch gebrochenes Portugiesisch. Schreiben kann er so gut wie nicht, aber er spricht das ganz okay. Manchmal spricht er halt nur so merkwürdig. Er spricht in merkwürdigen Sprachbildern und seine Sätze bildet er auch ganz merkwürdig. Und da hat es mir dann im Laufe der Zeit geholfen, dass ich auch die Stammessprache besser verstanden habe. Die spreche ich bis heute nicht, weil das unheimlich schwierig ist. Aber ich weiß, wie die so funktioniert. Und ich kenne einige Worte und ich kenne so einige Arten, wie man sich darin ausdrückt. Und dann konnte ich begreifen, dass er zum Teil einfach wörtlich aus seiner Stammessprache ins Portugiesische übersetzt. Mhm. Als ich das mal begriffen hatte, da fiel es mir ein bisschen leichter, da kam ich besser klar.
Was macht die Sprache aus? Worin unterscheidet sie sich von den uns vertrauten mitteleuropäischen Sprachen?
Sie hat zum Beispiel eine Zeitform, einen Tempus, der nicht wie bei uns üblich Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft oder so etwas ist, sondern der liegt in der Traumzeit. Das ist eine Zeit, die man dann betritt, wenn man träumt oder wenn man die Mythen wiedergibt. Die mythische Zeit ist dort. Also wenn man über die ersten Götter der Tenerim spricht und was die so alles erlebt haben, dann spielt das in der Traumzeit. Mhm. Und das kündigt man der Sprache kurz an, also in einem Traum vor langer Zeit, sinngemäß sagt man am Anfang. Und dann hängt man an jedes Verb einfach einen Suffix ran, was sagt, es geschah in einem Traum. Das heißt la-u. Und so ist das mit vielen Dingen, die man in der Tenerim-Sprache machen kann im Kaguahiva. Die Worte, die Vokabeln habe ich dann zum Teil gelernt aus 2 Wörterbüchern, die 2 Schwestern, Missionsschwestern mal dort hinterlassen haben. Das war dann zum Teil auch ganz ganz originell, weil dann absurde Worte drin standen, also für mich absurde Worte drin standen, wie zum Beispiel gibt es ein Wort, ich habe vergessen, was es auf Kakwahiva heißt, aber das bedeutet ein Mann, der jeden Tag mit einem Totenschädel singt. Oder es gibt auch ein Wort für das jährliche Fest, als die Tenerim noch Kannibalen waren, als sie rituell Menschen verspeist haben. Da gab es ein Fest, die Botava, bei dem das Passierte geschah. Also dieses Wort ist Botava. Mhm. Und es gibt auch ein Wort für einen Weißen, ein altertümliches Wort für einen Weißen, das heißt der Tairin. Und dann war ich etwas beunruhigt, dass in dem Wörterbuch auch der Begriff Tairin Botava anzutreffen war.
Aber Sie haben es ja offensichtlich überlebt.
Ja, es gibt dort keinen Kannibalismus mehr seit ungefähr 1950.
Gut. Madare Chuva ist ja auch der Protagonist Ihres 2018 erschienenen Buches Der letzte Herr des Waldes. Und darin schildern Sie ja die Lebensweise von Madare Chuva und seinem Volk. Was ist denn wichtig für diese Menschen? Woran glauben Sie und woran glauben Sie vielleicht auch nicht?
Also Sie sagen, ich schildere das, aber eigentlich, und das war mir an sich das Anliegen bei dem Buch, schildert Madare Chuva das. Ich komme in dem Buch selber ein bisschen zu Wort, am Anfang und am Ende, aber mittendrin, das sind alles Aufzeichnungen, natürlich aufbereitet im Einvernehmen mit ihm. Das sind Aufzeichnungen von Madare Chuva, wie er spricht und die Dinge erklärt.
Das Buch ist ja auch in der Ich-Perspektive geschrieben, das muss man dann dazu sagen.
Genau. Und der steht als Autor auf dem Cover mit drauf. Also das ist wirklich das ist seine Stimme, aufbereitet natürlich für uns und natürlich übersetzt. Ja, wichtig ist diesen Menschen in ihrer alten, ihrer traditionellen Kultur, die ja sehr lebendig noch ist, dass sie, auch wenn das so ein bisschen Wohlfall klingt, dass sie im Einklang mit der Natur leben. Mhm. Sie denken sehr viel über die Natur nach. Sie denken über die Pflanzen nach, über die Tiere nach, wie es denen geht. Und wenn sie dann in Interaktion treten mit dieser Natur um sie herum, wenn sie zum Beispiel jagen gehen, dann ist es ihnen ganz wichtig, dass die Balance des Waldes dabei nicht verloren geht. Also sie schießen eine bestimmte Zahl von Schweinen, die sie brauchen. Das muss eine Zahl von Schweinen sein, die dann wirklich auch gebraucht und gegessen wird. Also wegwerfen darf man nichts. Es dürfen nicht zu viele sein. Man denkt darüber nach, dass die Schweine auch wieder geboren werden müssen, dass sie nachwachsen. Und um das alles sicherzustellen, gibt es eine ganze Kosmologie, die dort gelebt wird. Man singt für die getöteten Schweine. Der Schamane tritt mit ihnen im Traum in Kontakt und bespricht, ob jetzt nicht zu viele Schweine getötet worden sind. Er entschuldigt sich dafür und dann macht man es im nächsten Jahr vielleicht besser. Es gibt Gebiete im Wald, die sind Tabugebiete, das sind heilige Gebiete. Dort darf nicht gejagt werden, eben damit sich dort die Jungtiere erstmal wieder ausbreiten können. Also es ist ein ganz komplexes System, das mit einer ganz komplexen geistigen Welt auch verbunden ist, mit vielen Mythen, Erzählungen, Geistergeschichten, auch durchaus Dinge, die Angst machen.
Herr Fischermann, bei einer Tour durch den Regenwald, da gibt's ja bestimmt unendlich viele Signale, so natürliche Hinweisschilder oder vielleicht auch Ampeln, wenn man das so sagen kann. Die sind für uns mitteleuropäische Städter nicht wirklich erkennbar. Haben Sie da ein paar Beispiele für uns?
Naja, also ich habe mich immer sehr an die Fersen von Madre Juva geklemmt, weil ich genau wusste, dass ich da alleine verloren wäre im Regenwald. Mhm. Erstmal hat er die Pfade dort geschlagen, wo man gerade lang gehen konnte, wo es also jetzt keine Gefahren gab im Boden. Er hat mich dann darauf hingewiesen, dass ich an bestimmten Stellen sehr vorsichtig gehen muss, weil es dort Löcher unter dem Boden gibt, die man einsinken kann zum Beispiel. Wir sind dann oft zu Fuß gegangen zu Zeiten, wo keine Schlangen zu erwarten sind. Es gibt immer Tageszeiten, bei denen Greifvögel am Himmel stehen und die Schlangen verziehen sich dann. Da kann man dann durchlaufen, da beißt einen keine Schlange. Das wusste er zum Beispiel. Und er hat mich auf viele Dinge hingewiesen, zum Beispiel, dass man an einigen besonders schönen Stränden, denn diese Amazonasflüsse haben sehr schöne weiße Strände in ihren Biegungen immer, dass man da nicht aussteigen durfte. Er wusste ganz genau, wo zum Beispiel dann gerade eine Anaconda lebt oder wo im Wasser jede Menge sehr giftiger Stachelrochen liegen, sodass man dort vergiftet worden wäre. Und das hat er mir alles gesagt. Und er achtete immer auf Dinge, die auch ganz klein waren, zum Beispiel auf das Aufkommen von kleinen schwarzen Stechfliegen. Wenn da welche da waren, wusste er, dass irgendwo in der Nähe ein Tier ist. Er hat da sehr viel mit der Nase gearbeitet, er hat gerochen. Also wir konnten genau wissen, durch den Geruchssinn, wo jetzt die Wildschweine waren, wo die Tapire waren. Das war sehr interessant. Und ganz besonders wies er mich darauf hin, dass es Tiere im Urwald gibt, die einen in die Irre führen. Zum Beispiel Anacondas pfeifen oft wie ein Tapir. Dann locken sie damit Jäger durchaus an, weil sie den Tapir ja erschießen wollen. Aber es ist dann ein Anaconda und sie schnappt dann sehr schnell zu und reißt einen unter Wasser und erwürgt einen und tötet einen. Das kann man aber vermeiden, wenn man zum Beispiel weiß, dass die Anaconda auch sehr große Schwärme von gelben Schmetterlingen anzieht. Die mögen irgendwie den Geruch dieser Haut der Anaconda. Und wenn man dann einen Tapir pfeifen hört und zugleich unheimlich viele Schmetterlinge in der Gegend sind, dann passt man auf. Sowas habe ich alles gelernt, wobei ich, sagen wir, in Theorie ganz gut war, aber die praktische Waldfahrprüfung traue ich mir noch nicht zu.
Welche Fehler haben Sie denn trotzdem gemacht? Welchen Gefahren haben Sie sich vielleicht auch eben unwissentlich noch ausgesetzt?
Ach, es waren immer Gefahren da. Es waren vor allem dann Gefahren da, wenn Madre Juva dann mal losziehen musste und dann vielleicht nicht nur 2 Stunden blieb, sondern 2 Tage blieb. Der hat mich dann einmal am Flussufer geparkt und gesagt, er wolle mal ein bisschen jagen gehen und ich solle jetzt mal bitte sitzen bleiben, denn wenn ich hinter ihm hertrample, dann kann er nichts jagen. Und dann ist er doch recht lange weggeblieben. Und das war mir unangenehm. Er hatte mir dann aber gesagt, also ich soll immer doch schön das Feuer anlassen. Und ich habe ihn gefragt, ob das Feuer denn auch helfen würde gegen die Jaguare, die in dieser Gegend ja auch umherstreuen. Hat mich irritiert und auch verständnislos angeschaut und dann am Ende gesagt, nein, nein, das Feuer ist gegen die Kälte und gegen die Dunkelheit. Da musste ich dann durch, es ist da nichts passiert. Ich glaube, er hat mich sehr gut beschützt und wirklich nur an Orten hinterlassen, wo dann nicht zu erwarten war, dass mir was passiert.
Sie saßen wirklich 2 Tage da alleine?
Ja.
Oh Gott.
Was macht man denn da?
Ja. Naja, ich hatte eine ganze Menge Schokoriegel dabei. Ich habe immer was zu lesen gehabt. Ich habe, solange die Batterien reichten, Netflix auf meinem iPad drauf gehabt. Irgendwann reichen die Batterien dann nicht mehr und ich genieße das ja dann, wenn ich auch mal ein bisschen Ruhe habe. Ich bin ja Journalist. Ich habe normalerweise einen Alltag, der, wo alles Mögliche an Geräten piepst und wo man ständig irgendwo rausgerufen wird und wo immer irgendwas Neues kommt und sich alle Pläne 3-mal pro Tag ändern. dann mal an einer Flussbiegung ohne Mobiltelefonempfang zu sitzen und machen zu können, was man einfach will oder einfach zu schlafen, das ist unheimlich schön.
Die Tenierim verstehen Sie heute auch als einen Übermittler Ihrer Botschaft. Wie lautet denn diese Botschaft?
Das fand ich interessant, weil ich am Ende, als das Buch dann fast soweit war, ich nochmal eine Vollversammlung der Ältesten und der Krieger erbeten habe und wir dann alle zusammensaßen und ich nochmal fragte, was sie sich eigentlich jetzt erhoffen. Und ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass sie sowas sagen wie, naja, dass man jetzt in Deutschland unser Problem sieht und uns Geld schickt oder Unterstützung oder irgendwie so etwas. Interessanterweise war die Aussage, dass sie eigentlich wollen, dass man sie versteht. Dass sie es toll finden, dass hier ein Buch erschienen ist, in dem sie erklären konnten, was ihnen wichtig ist. In dem sie kommunizieren konnten, dass ihre Lebensweise ihrer Meinung nach auch die bessere, die überlegene ist. Und da kam etwas zum Vorschein, das man ganz oft hat bei indigenen Völkern, die in Kontakt mit unserer Kultur geraten. Die kommen dann aus dem Wald heraus und sagen, wir müssen euch, die Westler, zivilisieren. Und das ist bei den Tenerim auch der Fall.
Und nach all den, gelinde gesagt, unzivilisierten Erfahrungen, die Völker wie die Tenjarim seit Jahrhunderten mit den weißen Eroberern gemacht haben, kann man das ja auch durchaus nachvollziehen. Vielen Dank nach Rio de Janeiro, Thomas Fischermann.
Sehr gerne.
Vielen, vielen Dank auch von mir. Das war wirklich super spannend.
Inka, zwei Aspekte, die sind mir nach dem wir mit Thomas Fischermann das Interview geführt haben, irgendwie nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Auch Tage danach muss ich da noch drüber nachdenken.
Welche? Also hatte ich auch und jetzt bin ich gespannt.
Also zum einen so diese eigene Überheblichkeit, ja, wie man sich dann doch immer wieder dabei erwischt, wie man so in sich hineinlächelt, wenn er eben sagt, die wollen uns zivilisieren, ne, so nach dem Motto, die naiven Wilden. Und wenn man das eben mal sacken lässt, wie diese Menschen so leben, komplett nachhaltig und im Einklang mit der Natur, wie soll ich sagen, ohne dieses permanente höher, schneller, weiter, toller, besser und mit möglichst noch weniger Schlaf. Ja. Weiß nicht, vielleicht bin ich da eben auch aufgrund so der aktuellen Zwangsentschleunigung irgendwie ein bisschen für sensibilisiert. Aber da denke ich mir schon, ey, verdammt, die haben schon nicht Unrecht auch. Ja. Also ich will jetzt nicht unsere Lebensweise irgendwie komplett verteufeln, das wäre auch heuchlerisch, aber die Berechtigung oder eine Berechtigung hat diese Denkweise von den Tenjarim schon auch. Also das war so der eine Aspekt.
Also ich glaube tatsächlich auch, dass wir uns eine ganze Menge von den Tenjarim abgucken können oder auch sollten.
Das glaube ich auch wert, sich da durchaus nochmal in Ruhe ein bisschen reinzulesen. Dann habe ich mich aber noch über was anderes geärgert. Und zwar, dass wir ihn nicht gefragt haben, was er da gestreamt hat, als er ganz einsam und verlassen am Amazonasstrand. Das ist ja sehr öfter mal so, dass man nach einem Interview kommen einem die besten Fragen oder wichtige Fragen kommen einem vielleicht erst irgendwie ein paar Tage später.
Was glaubst du, was er? Vielleicht hat er sich ja irgendwelche Überlebensdokus oder sowas angeguckt. Also das hätte ich jedenfalls gemacht, wenn man mich zwei Tage lang da alleine ausgesetzt hätte.
Ja, das Gute ist, Inka, ich muss nicht glauben, ich weiß es. Ich habe dann Thomas Fischermann nämlich noch schnell eine E-Mail geschrieben und habe einfach mal nachgehakt.
Und?
Ja, ich dachte natürlich auch, selbstverständlich wird es irgendeine Nat Geo-Doku sein oder wenigstens irgendwie sowas wie Indiana Jones. Aber nein, Suits hat er geguckt. Also ich habe es noch nie gesehen, ist nicht, Anwaltsserien sind nicht so meins, ja. Aber allein der Titel, halt Suits, Anzüge und das vor der Kulisse, ja, also irgendwie so hinter dir pfeift die Anaconda, links lauert der Jaguar im Gras, vor dir warten irgendwie beißwütige Piranhas wahrscheinlich im Wasser und du isst eben dein Schokoriegel und schaust Suits, also schon irgendwie. Ja, cooler Typ, dieser Thomas Fischermann, muss man schon sagen.
Ich habe es ja auch noch tausendmal danach zu dir gesagt, ich habe ja wirklich an meinem Kopfhörer geklebt. Ich war ja wie gebannt während des Interviews. Und wir haben uns ja auch dazu entschieden, weil die erste Folge ansonsten viel zu lang geworden wäre, dass wir dann in Folge 2 zu Amazonien natürlich passend zur Themenwelt Wissenschaft und Technik dann noch einen zweiten Teil des Interviews von Thomas Fischermann senden werden.
Als ich bei der Recherche zu Amazonien auf die Story des slowenischen Amazonas-Schwimmers Martin Strell gestoßen bin, da war sofort klar, den will ich unbedingt in unserem Podcast haben. Denn einen Fluss wie den Amazonas der Länge nach zu durchschwimmen, ja, das klingt für mich echt nach epischem Abenteuer.
Das tut es und ich wäre auf jeden Fall auch gerne bei dem Interview dabei gewesen. Aber du hast ihn ja leider alleine interviewen müssen, weil ich zu diesem Zeitpunkt einfach nicht konnte. Wo hast du ihn denn erreicht und wo ist er im Moment?
Also ich habe ihn in Arizona erreicht, da lebt und trainiert er mittlerweile. Wir haben geskypt, das heißt, ich habe ihn zumindest am Anfang, haben wir auch mit Video geskypt, da habe ich ihn auch gesehen und das war ja wirklich interessant. Der kam gerade vom Training, Kopf noch total nass, Handtuch über den Schultern hängen und dann wirklich ein Körper, das fasst du nicht, Inka. Man muss ja dazu sagen, einerseits gilt Martin Strell als vielleicht der härteste Ultralangstreckenschwimmer der Welt. Ja? Andererseits stellt man sich so einen aber optisch ganz anders vor. Also eher so Typ Michael Phelps, sagt dir was, nehme ich mal an, oder?
Ja, ja.
Genau, Typ Modellathlet, Typ mehrfacher Olympiasieger. Aber Strell ist ganz anders, eher so, wie sagt man so schön, der barocke Typ. Ja, hat durchaus ein paar Kilo mehr, so mit 115 Kilo Kampfgewicht auf 1,80 Meter. Hatte dieses Amazonas-Abenteuer begonnen. Und das war jetzt eben auch nicht die reine Muskelmasse. Zu mir hat Strell gesagt, er braucht das einfach, um ordentlich verbrennen zu können bei so einem Vorhaben wie dem Amazonas durchschwimmen. Und ja, was soll ich sagen? Der Big River Man, der muss es wissen, denn der hat die Donau, den Mississippi, den Yangtze alle schon bezwungen. Der Amazonas, der war aber auch für Martin Strell nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja, yeah, totally was 5,274 kilometers. Start was at the city called Atalaya, where the last Inca died. And then finish point was Atlantic Ocean, Belen, south part of the Amazon. That was 66 days. Mm-hmm. Every day, like max, it was 12 and a half hours, because it's night. After 12 hours, swimming is night. And swimming at night on the Amazon River is even more dangerous than the daytime. Yeah, so 10 to 12 hours a day, every single day, 66 days. Yeah, I can sleep while I'm swimming too in the water. If you're enough tired, then you can sleep in the water while you're swimming, believe it or not. And I was tired every day. It's hard. It's like very deep meditation.
Also 5.274 Kilometer hat er in 66 Tagen geschafft und ist dabei jeden Tag zwischen 10 und 12,5 Stunden geschwommen. Oft war er so müde, dass er praktisch in einer Art hypnotischen Schlafzustand gefallen ist während des Schwimmens. Muss man sich mal reinziehen.
Ja, und das fand ich wirklich unglaublich, dass er sagt, dass er beim Schwimmen schlafen kann. Und dann habe ich aber gedacht, das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Also wenn ich im ganz einfachen Schwimmbad Bahnen ziehe, dann ist das wirklich total meditativ.
Ja.
Nur, also offensichtlich, dass ich ja nicht auf irgendwelche gefährlichen Tiere achten muss und nach ein paar hundert Metern ganz entspannt aus dem Becken klettern kann. Aber was muss der Mann für einen Körperbau haben, dass er das durchziehen kann? Du hast es ja vorhin schon gesagt, Wahnsinn.
Ja, also physisch stark genug sein muss er auf jeden Fall. Ja, das ist aber nur das eine. Das andere ist ja, da warten ja auch noch 5.300 Amazonas-Kilometer auf dich plus deren Bewohner.
Like swimming the Amazon, it's every day very risky. This river is not river, it's like a ocean. It's such a big power. Boat can sink, not just people. It's not so. It's dangerous for myself, but even for boats, how to survive. There's no poker game. You have to be winner every day. Every stroke is risky because you don't know what is in the water. Like swimming with kuju, with small fish, with electric shock. One touch, game is over. You're dead. You're not going to survive. Crocodiles are friendly if you're friendly too. Don't touch them. Don't be aggressive. When you see crocodiles, swim very soft. Bull shark is a little crazy. Can jump on you anytime. You have to swim with dolphins. So dolphins spent with me almost every day. That was best protection. I seen a couple of anacondas, bushmaster, like people say, chuchupe, most dangerous snake in South America. Then lots of piranhas. Piranha is most of the time is very friendly, but sometimes very, very aggressive. They opened my back 2 times. Was pretty tough situation. Was lots of blood, with buckets of blood. Early in the morning, you can see many times jaguar before sunrise. But most dangerous are crocodiles, piranhas, kangaroo.
Strell sagt, der Amazonas ist wie ein Ozean. Dort schwimmen ist immer riskant, denn du weißt einfach nie, was dich erwartet. Es gibt Fische, die verteilen Stromstöße, dazu lauern Bullenhaie, Krokodile, Schlangen, Piranhas, Jaguare an den Ufern und unzählige Parasiten.
Um Gottes Willen, ich bin so froh, dass die Delfine ihn wenigstens begleitet haben. Aber erzählt ja auch diese ganzen lebensgefährlichen Tiere einfach so auf. Und dann, als er von den Piranhas erzählt hat, they opened my back 2 times.
Im Nebensatz.
Aber einfach so, ja, die haben an meinem Rücken genagt. So. Ja. Aber es hätte ja auch noch schlimmer kommen können, ne?
Ja, man muss, glaube ich, schon ganz schön fatalistisch unterwegs sein, um den Amazonas einmal zu durchschwimmen, Logo. Nach blankem Horror hat sich vor allem das angehört, was Drell über den Candiru erzählt hat.
Candiru is very, very aggressive in urine, especially dangerous for women. Can go in ears and nose, mouth, everywhere inside. So this is the worst death. It's easy to catch the candiru, but it's very aggressive. Swim 40 miles per hour. They jumping, not swimming, jumping, very aggressive, and goes to the target.
Dieser Candiru ist also ein blitzschneller kleiner Fisch, der gerne in Körperöffnungen schlüpft und sich dann festsaugt. Raus bekommt man ihn übrigens nur chirurgisch und falls nicht, ja, dann kann das ziemlich böse enden.
Ja, ich muss leider sagen, eklige kleine Fisch, ich kenne den ja auch, der ist ja gerade mal so dünn wie ein Bleistift.
Du kennst den.
Ja, ich habe darüber schon total viel gelesen. Das ist so ein wirklich faszinierender, aber auch echt unangenehmer und angeblich auch total schmerzhafter Parasit. Und
ja,
der vertut
sich ja vorstellen.
Ja, und eigentlich vertut er sich ja nur, wenn er uns Menschen als Wirt wählt, oder? Habe ich denn ja?
Ja, also ob er sich vertut, weiß ich nicht. Ich konnte ihn noch nicht fragen. Aber was ich weiß, ist, dass er von Urin angelockt wird. Mhm. Ja, also so Survival-Tipp für alle. Sollte man je auf die Idee kommen, den Amazonas zu durchschwimmen, dann nie einfach laufen lassen. Ja, der Candiru, der schlüpft in alle Körperöffnungen. Also wirklich in alle. Ja, gerne auch in die Harnröhre des Mannes. Umgangssprachlich, das noch so als Zusatzinformation, wird er auch Vampir- und oder Penisfisch genannt. Genau deshalb. Der Candiru ist Martin Strell zum Glück erspart geblieben. Mit einem Kaiman hatte er dafür direkten Körperkontakt.
I touched crocodile second day. One Kaiman, maybe 2.5 meters long, was lying behind my boat. When I came on the boat, I was sitting, talking to my team. I put my hands behind and I touched crocodile. Unbelievable. But didn't bite me, can you imagine? And yeah, my feeling was I was very well connected with nature, with animals, though. So I was part of like a big family, you know. I became a part of big family, and I was thinking a lot. My mind was very, very connected with bull sharks, with crocodiles, with all the animals over there, even with people. You know, because while I'm sitting now talking to you, I'm a different person. While I'm swimming, I'm totally different person. My mind is totally, totally different. You have to be different. And it's very, very important is if you would like to do something like that, what I was doing, you have to be very, very well connected with the nature and very, very good with local people. Local people can tell you exactly what's going on in the water.
Martin Strell saß also im Boot, wollte so den Arm gemütlich ins Wasser baumeln lassen und hat dabei direkt auf einen Kaiman gelangt. Der hat ihn wieder erwarten, aber zum Glück nicht gebissen. Dass ihm nie was Ernsthaftes passiert ist, das führt Strell auch darauf zurück, dass er im Wasser eine Verbindung zu all den anderen Lebewesen spürt. Er fühlt sich dann als Teil von etwas großem Ganzen, als Teil einer Familie, so sagt das.
Also ich finde, das hört sich zwar romantisch an, aber insgesamt ist die ganze Aktion total waghalsig.
Ja, klar.
Und ich muss die ganze Zeit an Bakterien denken. Weißt du zufällig, was er in besonders dreckigen Teilen des Amazonas gemacht hat? Hat er einfach versucht, seinen Mund so wenig wie möglich zu öffnen oder so wenig wie möglich Wasser in seinen Mund zu bekommen?
Ja, das auf jeden Fall. Er hat auch einen Ganzkörper-Neoprenanzug angehabt natürlich, auch wegen der Fische, die Stromschläge verteilen, die er vorhin schon angesprochen hat. Mhm. Also das und natürlich, klar, hat er versucht, möglichst dieses Wasser nicht zu schlucken, was sich aber nicht vermeiden lässt. Bei ihm in Begleitung war ein medizinisches Team, mhm. ja, die ihn natürlich auch jeden Tag durchgecheckt haben, die da in den Booten auch eskortiert haben, wie er überhaupt natürlich ein riesen Sicherheitsteam um sich rum hatte. Hm. Und ja, deswegen hat er das dann letztlich auch alles einigermaßen unbeschadet überlebt.
Und Daniel, hast du mir nicht auch erzählt, dass er ein etwas ungewöhnliches Hilfsmittel irgendwie genutzt hat? Hat er zwischendurch auch mal ein Schnäpschen getrunken, ne? Oder Wein oder so?
Ja. Ja, das stimmt. Ich habe ihn gefragt, ob die Gerüchte stimmen, dass er sich immer ordentlich slowenischen Wein mitnimmt auf seine Touren, und er hat das bestätigt. Also er trinkt dann wirklich pro Tag 1 bis 2 Flaschen Rotwein.
Das fand ich auch krass,
ja. Wie er sagt, verleihen ihm Kraft. Er trinkt die auch nicht pur, sondern verdünnt mit Wasser oder mit Tee. Aber das ist so sein, sein Elixier. Mit dem schafft er das.
Verrückt.
Ja, jeder, wie er meint.
Also insgesamt eine wirklich fast unglaubliche Geschichte. Zum Glück mit gutem Ausgang. Was kommt denn eigentlich als nächstes bei Martin Strehl? Es fehlt ja eigentlich nur noch der Nil, aber das will er nicht, ne?
Nee, den will er nicht machen, den mache ich dann. Er meint logistisch, das wäre ihm das zu aufwendig und sportlich nicht wirklich herausfordernd. Mhm. So hat er das gesagt, ja. Martin Strehl, der trainiert aktuell für sein ultimatives Projekt, den World Swim. So unglaublich das jetzt klingen mag, er will die Erde in 450 Tagen einmal schwimmend umrunden. Ursprünglich wollte er schon längst loslegen, aber der Start, der musste aus den unterschiedlichsten Gründen immer wieder verschoben werden. Auch dieses Jahr aus gegebenen Anlass wird's nichts, aber früher oder später will er losschwimmen, um seine Botschaft dann wieder zu verbreiten. Und die ist letztlich so simpel wie wichtig: Friede, Freundschaft und sauberes Wasser für alle. Das war's auch schon wieder. So viel zu Amazonien, Land und Leute.
Ja, und direkt nochmal hier ein kurzer Vorgeschmack auf das, was euch in der nächsten Folge Wissenschaft und Technik Amazonien so erwartet. Ihr erfahrt, was ein stählerner Turm so groß wie der Eiffelturm mitten im Amazonasgebiet zu suchen hat, warum der Amazonas-Regenwald nicht die grüne Lunge unseres Planeten ist, und ihr trefft zur Abwechslung mal auf ein paar für uns ganz ungefährliche und unterhaltsame Tiere aus dem Amazonasgebiet, nämlich den Riesenotter.
Der Riesenotter, da freust du dich drauf, Inka, dein Lieblingstier.
Na klar.
Wir freuen uns auch. Fragen, Anregungen und konstruktive Kritik, die schickt ihr bitte an explore.podcast@netgeo.com. Und das war's auch von dieser Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.